Und dieses System, was das auswählt und dafür sorgt, dass die richtigen Dinge im Speicher landen, das heißt, die richtigen Dinge priorisieren auch, das ist das System, was wir schrotten über Multitasking und Arbeitsunterbrechung.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer Podcast-Perle in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk. Und was ist eine Podcast-Perle? Also eine Podcast-Perle ist ganz nüchtern betrachtet eine Folge, die schon einmal veröffentlicht wurde. Jetzt könntet ihr sagen, jetzt drehst du uns da so olle Stücke an, Jule. Nein, ganz und gar nicht. Also Perle ist nur etwas, was besonders glitzert und scheint, was in meinem inneren kleinen Good Work Museum ganz oben im Regal liegt. Und diese Folge, die ist sicherlich unter meinen Top 10 Favoriten. Und es gibt einen Anlass, warum ich sie heute nochmal für euch zu Gemüte führen möchte oder beziehungsweise nochmal ganz nach oben in euer Gedächtnis spüle. Es ist nämlich die Folge, die allererste Folge, die ich bei Good Work mit Vera Starker aufgenommen habe. Vera Starker muss ich euch vielleicht nicht vorstellen, ich tue es der guten Form halber doch. Sie ist Wirtschaftspsychologin und sie ist absolute Rekordhalterin hier bei Good Work, was das Thema Buch verfassen, Bücher schreiben betrifft. Also unter einem Buch pro Jahr macht es Vera nicht. Und nicht nur das, sie ist nicht nur eine Akkord-Schriftstellerin, Autorin, sondern sie ist auch Bestseller-Autorin und sie ist vor allen Dingen jemand, die nicht nur einfach aus ihrem persönlichen Palast der Meinungen schreibt, sondern sie hat an der Seite immer Katharina Roos, ihre Partnerin in Crime, die mit ihr zusammen das Ganze auf empirische Füße stellt. Also wenn Vera etwas behauptet, dann hat das immer einen empirischen Grund. Und als wir uns zum ersten Mal bei Good Work sprachen, da war das Thema schon The Focused Company ein bisschen in der Luft. Es ging um das Deep Work-Thema, das heißt also, wie sind wir in der Arbeitswelt eigentlich überhaupt noch in der Lage, uns auf eine Sache zu konzentrieren, zu fokussieren, wie deep können wir arbeiten und da sind wir in so einem Daueralarmismus, dauerabgelenkten Stadium. Ihr wisst es vielleicht, ich nenne es ja oft das Triple A der Arbeitswelt. Und das war ihre Hypothese, mit der ist sie schon damals los, zusammen mit Katharina, und sie haben es erforscht. Und was darin zustande kam oder was darin zutage kam, das hört ihr in der ersten Folge. Und jetzt kommt der Cliffhanger bzw. die Verbindungslinie zu heute. Es gibt ein Update. Vera bringt dieser Tage das Buch raus, wo es genau nochmal darum geht zu überprüfen, ist es wirklich so schlimm, ist es besser geworden oder noch schlimmer. Also, wenn ihr jetzt irgendwo Vera seht, sie in einem Podcast, in einem anderen hört, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, wenn ihr das Buch, was ihr bitte alle sofort euch besorgen sollt, kauft von ihr, dann hört euch vorher nochmal diese Folge an, dann habt ihr einen wunderbaren Vorher-Nachher-Vergleich. Ich mach's definitiv und sei es allein schon wegen der guten Stimmung, die zwischen Vera und mir herrschte, nach wie vor eine der am meisten gehörten Folgen, die mit den meisten Feedbacks sowieso. Von daher eine echte Podcast-Perle. Also, ab mit euch an die Lauscherschen, hört euch Vera an und ganz viel Spaß dabei. Und da ist sie, unser heutiger Gast, Vera Starker. Schön, dass du hier bist bei Good Work. Hallo, liebe Vera.
Ich danke dir recht herzlich, liebe Jule, und ich freue mich schon lange drauf, dass es endlich geklappt hat. Super.
Super, ja, wir haben uns ja schon ein Weilchen verabredet. Und das war irgendwie auch so schon unser kleines, ich mache ja immer so ein mini kleines Vorgespräch mit meinen Gästen, auch schon so nett, dass ich dachte, das wird eine richtig schöne Stunde mit dir hier am Bildschirm. Vera, wir zwei gehen jetzt schon Richtung Feierabendbier so langsam, aber trotzdem, die erste Frage lautet, wie bist du heute? Kannst du dich noch erinnern, in den Tag gestartet? Wie fing der heute an?
Der fing sehr gut an, weil ich habe ihn in der Tat mit 2 Stunden konzentriertem Arbeiten gestartet und vor diesen 2 Stunden bin ich eine ausgiebige Runde mit meinem Hund gegangen. Und die Sonne fing an zu scheinen und das war so, das ist so die Kombination, die ich liebe. Es war kalt, mit dem Hund draußen, danach in Ruhe arbeiten und dann war ich gut drauf für alles, was noch so heute gekommen ist.
Und also so, Hund, ist es dein Job oder habt ihr in der Familie da, also ich werf das jetzt einfach so in den Raum. Ich glaube, du bist in familiär sozusagen aufgestellt. Geht das so reihum oder ist das so dein Job morgens mit dem Hund raus?
Also da wechseln wir uns in der Tat ab. Aber ich habe kürzlich in einem Interview gesagt, ich lebe mit meinem Hund und Kind und Mann in Berlin. Und da habe ich sehr viel Rückmeldung gekriegt, ob die Reihenfolge eigentlich die richtige ist. Ich habe es dann korrigiert.
Könnte mir genauso passieren. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir haben unseren Hund vor 3 Jahren, ja, weißt du, so richtig schön in Corona, Mann, lebendes Klischee bekommen. Und dann wollte ich irgendwie jemandem ein Foto von irgendwas anderem als meinen Hund zeigen. Ja, war nicht möglich. Auf meinem Handy waren nur Bilder von meinem Hund. Und dann sagt jemand, dein Mann, ich glaube, den kenne ich noch irgendwie, zeig mir doch mal ein Bild. Gut, das war schwierig. Also ein Bild. Und ja, also von daher kann es mir auch so gehen. Also morgens einmal frische Luft um die Nase wehen. In Berlin ist es da, wohnst du trotzdem so ein bisschen noch mit Grün um dich rum?
Wir rutschen seit Jahren immer weiter gen Grün. Also wir kommen wirklich richtig aus dem Prenzlauer Berg und jetzt sind wir in so einer spießigen Haussiedlung quasi gelandet. So, aber in so einem ganz alten Haus, was wir saniert haben. Und das ist herrlich. Hier ist es sehr grün. Und Matthias meinte, also mein Mann meinte kürzlich, wir sollten vielleicht einen Fluglotsen in unserem Garten engagieren, weil wir so viel Vögel haben, Bienen, Hummeln. Also wirklich herrscht reger Flugverkehr. Also es ist super viel Natur, es ist herrlich.
Ja, also Flugaufsicht für Vögel. Apropos, da habe ich gestern was Süßes erfahren, das wusste ich gar nicht, das Balzverhalten von Vögeln. Also fand ich sehr interessant. Und weißt du, welcher Vogel, die zählen ja zu den Vögeln, das süßeste Balzritual hat? Der Pinguin. Weißt du, wie der Pinguin balzt?
Nein.
Der wirft seiner auserkorenen kleine Steinchen hin mit den Füßchen. Die schubsen so Steinchen rüber, so als Liebesbekundung. Ist das nicht niedlich? Das möchte ich auch gern. Ich möchte auch gern so ein Steinchen zugeschubst bekommen.
Dann hoffe ich mal, dass dein Mann zuhört.
Ja, der soll mir auch mal so ein Steinchen zuschubsen. Wir wollen uns heute konzentrieren auf Deep Work und ich glaube, wir haben alle Fantasien, was Deep Work ist und vielleicht aber genau die falschen. Vera, wenn du von Deep Work sprichst und sprichst, damit meine ich sprichst, schreibst, darüber Vorträge hältst, was meinst du damit oder was verstehst du vielleicht jetzt erstmal so eine Art kleine Mini-Definition? Was ist für dich Deep Work?
Also für mich ist Deep Work, wenn ich mich mit einer Sache verbinde. Also ob anschauen, ob lesen, ob schreiben, aber eben diese eine Sache komplett in den Fokus nehme. Und in meinem Fall, weil ich sehr sensitiver Mensch bin, heißt das auch, Schreibtisch ist leer, kein Impuls um mich herum. Also ich mache es mir leicht. Und der Wunsch ist immer, das klappt nicht immer, aber mich so tief mit der Sache zu verbinden, dass ich ein bisschen auch Zeit und Raum vergesse. Und irgendwann auftauche und denke, hoppala, ist ja schon Mittag. Oder der Hund meldet sich, weil er raus möchte. Das ist für mich Deep Work.
Jetzt, da waren ja schon ganz viele Anknüpfungspunkte. Wie oft gelingt dir das, dass du Deep Workst? Also jeden Tag oder mehrmals am Tag? Oder ist das so ein Zustand, in den du vielleicht nur alle paar Tage mal so richtig reingerätst?
Also es gibt einen organisierten Deep Work Slot, würde ich sagen, den plane ich mir in der Tat an jedem Tag ein, wo ich keine Beratung mache, wo ich ja dann woanders bin. Und dann gibt es diesen gefühlten, der dann einfach entsteht samstags nachmittags auf einmal. Also komplett ungeplant und ich vertiefe mich einfach in eine Sache und da muss man nicht mich da wieder rausschweißen. Und deswegen würde ich sagen, gibt es so beide Zustände.
Jetzt habe ich dich ja so mehr oder weniger vor allen Dingen als Autorin, als Wirtschafts-, Achtung, Psychologin, ich kann's, vorgestellt. Aber vielleicht packst du noch mal so ein bisschen Realitätskontext von dir, was du genau tust, damit wir das auch so ein wenig einsortieren können. Weil ich glaube, jetzt hängen viele, ja, Pustekuchen. Also ich meine, als Autorin, da könnte ich auch Deep Worken. Aber ich bin halt bei was auch immer, ich sage hier immer gern Schraubenhuber und Co.KG im Open Office. Ja, da ist das ein bisschen schwierig. Also, wie sieht dein Arbeitsalltag denn so insgesamt aus? Was machst du und vor allen Dingen, wo tust du es und wie?
Also ich habe ja ein bisschen einen unsteten Lebensweg, wenn man, also würde zumindest meine Mutter sagen. Ich komme ja eigentlich aus der Juristerei und habe am Anfang auch in der Kanzlei gearbeitet und da habe ich schon relativ gemerkt, da muss ja seitenweise Schriftsätze diktieren. Und da habe ich schon relativ früh gedacht, oh je, das kann ich nur, wenn ich irgendwie eine bestimmte Umgebung für mich schaffe. Ja, weil das am auf Seite 35 im Diktat noch zu wissen, was man auf Seite 1 diktiert hat, das ist nicht ganz so trivial. Und dann bin ich ja ins Unternehmen gegangen. Also ich kenne Konzern von innen, den ganzen Irrsinn quasi. Habe auch da immer geguckt, wie kann ich eigentlich möglichst viel schaffen in kurzer Zeit. Das war immer auch da Thema. Und dann habe ich irgendwann noch mal ein MBA gemacht in systemische Organisationsentwicklung und Psychologie studiert, um an dein Wort aufzugreifen. Und weil so mein Ansinnen war, in die Selbstständigkeit zu gehen, das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam wieder die Frage, wie kann ich das möglichst gut tun? Also diese Frage begleitet mich sehr lange schon und in eigentlich jeder Fasson, in jedem beruflichen Spektrum. Das heißt, für mich ist keine statische Frage, sondern eine, wenn ich etwas Neues mache, ist das so direkt die nächste Frage, wie kann ich es so machen, dass ich mich mit der Sache verbinden kann? Weil das für mich so dieses, also nur dann macht es für mich Sinn. Ich hasse Oberflächlichkeit und ich hasse Bürokratie. Ich habe eine Allergie quasi dagegen.
So, eine Bürokratie-Unverträglichkeit.
So, und zwar ausgeprägten Maßes. Und meine Arbeit jetzt ist, ich berate Unternehmen in vor allen Dingen im Thema Deep Work, aber auch ansonsten im Thema Veränderung. Das mache ich schon sehr lang, habe ich auch zu geforscht und Coaching. Das sind eigentlich die beiden Schwerpunkte. Und da ich so ein vielseitig interessierter Mensch bin, also ich habe meine Familie, mit der ich gerne Zeit verbringe. Ich bin gerne mit den Unternehmen, ich entwickle gerne neue Sachen, ich forsche gerne und ich schreibe gerne, war das quasi zwangsläufig so, dass ich für mich mein Deep Work Set entwickeln musste, damit ich das überhaupt hinbekomme, ohne im Burnout zu landen, also energetisch positiv bilanzierend das tun kann. Und insofern kenne ich, also wie war das, Schraubenmeier? Nein,
ich weiß Schrauben, Huber und Co. KG, das sage so, ich immer.
Schrauben, Huber und Co. KG kenne ich jetzt nicht persönlich von innen, aber Ähnliches. Ja. Und ich kann nur sagen, es geht grundsätzlich überall. Nur je vernetzter, aber da kommen wir bestimmt noch drauf, je vernetzter das Arbeiten ist, umso abhängiger ist man von anderen.
Ja, absolut. Und jetzt ist es ja eine Sache, ein bisschen was hast du schon hier ausgestreut an kleinen Brosamen, an Puzzlestückchen, die uns zur Antwort bringen könnten. Ist es also eher so, dass du bei dir ein Bedürfnis festgestellt hast, dass du sagst, weil ich so vielseitig interessiert bin und mich vielleicht auch dadurch schnell ablenken lasse, vielleicht. Deswegen ist es gerade für mich besonders wichtig, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder war es so, dass du gesagt hast, das ist generell ein Phänomen, also dass wir immer mehr Probleme haben, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren, uns da richtig so reinfallen zu lassen. Was war für dich eher Triebfeder, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Also der persönliche Weg ist dadurch geprägt, dass ich ein tendenziell eher introvertierter Mensch bin und mich oft das schnell so in die Zange genommen hat, wenn es sehr laut war auf der Arbeit oder sehr viele Leute gleichzeitig was wollten. Das war aber eher so, okay, Vera, so bist du. Und deswegen brauchst du dafür eine Lösung. Und dann aber so vor 4-5 Jahren, wie gesagt, ich habe mich wissenschaftlich auch damit auseinandergesetzt, warum fast stabil immer über 80% der Veränderungsprozesse scheitern. Und beobachte das auch immer sehr und habe dann immer häufiger den Satz gehört von den Führungskräften, ich habe gar keine Zeit, es zu durchdenken. Ich kann mich dem gar nicht widmen. So, und dann habe ich da tiefer nachgegraben und habe gedacht, ist das jetzt in Einzelfälle, ist es ein Trend, ist es ein Muster? Und habe dann Gespräche geführt und mir ein Bild gemacht und mich dann reingegraben nochmal, was heißt das eigentlich im Gehirn, wenn wir so arbeiten, wie die Menschen das beschreiben? Und was heißt das für Transformation, was heißt das für die Qualität von Arbeit? Und dann war die Idee geboren. Also es ist jetzt ein bisschen wie so ein Faden, den ich auf einmal in der Hand hatte und an dem habe ich einfach immer weiter gezogen, bis ich irgendwann da angekommen bin, wo ich jetzt bin. Also insofern gab es beide Perspektiven.
Und dann nehme ich doch mal gerade deine Forschungsfrage auf. Und was heißt das für den Menschen, wenn wir eben nicht deep worken? Also was passiert dann im ganzen Mensch, aber wahrscheinlich erst auch mal, bleiben wir mal beim Hirn erstmal?
Na, wir haben so ein System im Kopf, im Top-Down-System, was aus diesen Millionen von Impulsen, die wir aufnehmen, sind wirklich Millionen, ne? Wir sehen, fühlen, riechen, schmecken, das ganze Programm, die wichtigsten rauszupft und sagt, oh, das muss bearbeitet werden. Und dann schiebt es diesen Sachverhalt quasi jetzt wirklich in den Arbeitsspeicher, das Arbeitsgedächtnis, dann wird das Ding bearbeitet und dann werden, da wird das, die Erfahrungswerte, das ist so ein bisschen der Hippocampus, ist so eine Art Bibliothek, die wir im Kopf haben, der sagt dann, oh, hatten wir schon mal, war super, mehr davon, oder hatten wir schon mal was Scheiße, sieh zu, dass du wegkommst. So, das geht in Millisekunden und dann leiten wir eine Handlung ab. So ungefähr kann man sich das sehr, sehr stark vereinfacht vorstellen. Und dieses System, was das auswählt und dafür sorgt, dass die richtigen Dinge im Speicher landen, das heißt, die richtigen Dinge priorisieren auch, das ist das System, was wir schrotten über Multitasking und Arbeitsunterbrechung.
Das ist ja dramatisch, oder?
Ja, weil wir uns selber quasi ein Bein stellen. Wir sehen das bei Burnout-Kandidaten und Kandidatinnen, die ja relativ schnell am Anfang die Fähigkeit zu priorisieren verlieren. Und genau dieses System in unserem Kopf hilft uns halt zu priorisieren und auch dringlich und wichtig zu unterscheiden. Und wenn man jetzt mal so sprachlich hört, wie sich das in Unternehmen verändert hat, dann gibt es eigentlich kein wichtig mehr. So, es gibt nur noch dringlich. Und das Wort müssen ist in aller Munde. Wir müssen noch, wir müssen noch, wir müssen noch. Das heißt, wir sind viel mehr darauf angewiesen zu priorisieren als noch vor 10 Jahren. Tun es aber deutlich schlechter, weil wir dieses System ständig stressen. Und das sind so zwei gegenläufige Entwicklungen, die wir haben, die in der Tat problematisch sind.
Weil wir immer mehr Impulse von außen bekommen oder weil die Impulse immer widersprüchlicher sind oder weil sie immer komplexer sind. Du hörst wahrscheinlich im Hintergrund so ein bisschen das Akronym VUCA anpochen. Was ist sozusagen vielleicht die Ursache oder das Ursachenkomplex dafür, dass wir immer schlechter priorisieren können? Also ist dieses System, was du ja jetzt sehr eindrücklich geschildert hast, ist das quasi das kollabierende System Ursache oder Wirkung dafür?
Na, ich teile immer ein in die Vor-iPhone-Zeit und die Nach-iPhone-Zeit. Ja, weil in dem Augenblick, also ich war ganz taffe BlackBerry-First-Userin in dem damaligen Unternehmen, total stolz, neben dem Vorstandsvorsitzenden. Ich fand es super, konnte überall meine E-Mails schreiben, aber das war ja quasi ein Witz im Vergleich zu den Möglichkeiten, die das iPhone jetzt hat. So. Das heißt, diese Informationsgleichzeitigkeit, die eingetreten ist, und dieser Overflow, der eingetreten ist, das ist erstmal die Aufgabe, mit der wir uns befassen müssen. Es sind schlicht viel mehr Informationen da und permanent available quasi. Das heißt, wir könnten, wenn wir sagen, oh, guck mal, wir haben mehr Informationen zu verarbeiten, wir müssen unser Top-Down-System trainieren, wir müssen zusehen, dass wir richtig gut damit umgehen, weil dann können wir diese Aufgabe gut lösen. Und genau das hat aber nicht funktioniert, weil diese schlauen iPhone-Entwickler, das waren eigentlich weniger Techniker, als dass das Leute waren, die unser Belohnungserwartungssystem verstanden haben. Die haben nämlich eine Struktur gebaut, in der die Erwartung, die Belohnungserwartung, immer mit Dopamin belohnt wird. Also das heißt, wir kriegen bei jeder Informationszuwendung einen Dopaminschuss. Es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt,
ja,
aber damit man
aber
sich
ich
das
vorstellen. Mhm.
So, das heißt, weil die Hinwendung zu neuen Informationen, das ist so, wenn man früher wusste, wo es die besten Beeren gab und die Wasserquelle, also als wir noch die Felle getragen haben, dann waren wir einfach evolutionsbiologisch im Vorteil. Und wenn du das nicht hattest, dann warst du schnell Geschichte. Und das hat halt überlebt, dass die Informationszuwendung für uns halt Neugier, weil Dopamin ist ja vor allen Dingen ein Neugierdehormon, ist ja weniger Glückshormon als ein Neugierdehormon, was Neugierde ausgelöst wird. Und diesen Mechanismus, den haben die da so reingeimpft. Und wir sind quasi von Pavlov zum Pavlovschen Hund geworden und sabbern immer, wenn schon das kleine Outlook-Briefchen kommt. Und da hängen wir, Jule.
So, und jetzt, Frau Psychologin, was machen wir jetzt?
Naja,
ich folge dir wirklich fasziniert, weil ich erkenne, bekenne und erkenne mich schuldig und versuche das jetzt zu übertragen auf das, was ich auch erlebe und kann da innerlich nur sagen, ja, ja, ja und ja. Frage, was können wir, wie können wir gegensteuern? Weil das wollen wir ja nicht. Ja, wir wollen ja nicht das Opfer von irgendwelchen Dopamin-Crack-Anbietern sein, die irgendwie fies am Schulhof rumlungern und uns damit versorgen, sondern wir wollen ja Herr unserer Entscheidungen sein. Das sind wir ja, naja gut, wahrscheinlich eh eine Hybris, also sind wir eh nur bedingt, nur ein bisschen stärker da wieder in eine Gestaltung reinkommen, dass sie sagen, ich möchte mich jetzt aber auf dieses Thema einlassen oder wie du sagst. Ja.
Also ich, bei mir ist immer total wichtig, wenn ich so Vorträge dazu mache, dass ich versuche, das nicht zu moralisieren. Mhm. Weil das hat gar nichts mit moralisch gut, moralisch schlecht oder besserer Mensch, schlechterer Mensch oder irgendwas zu tun, sondern einfach mit der Frage, wie wollen wir es denn haben? Das ist für mich immer das Wichtigste, vom Zielbild zu kommen und nicht aus dem Mangel. Mhm. So, und was gewinnen wir denn eigentlich, wenn wir lernen mit diesem digitalen Overflow und den Verfügungskünsten, wenn wir lernen, damit umzugehen? Und da wird es dann für mich spannend, weil wenn man die Leute das fragt, dann können die sich das oft gar nicht vorstellen, wie das dann ist. Und ich komme ja aus dem Hypnosystemischen und das ist ja, wenn man es mal so sagt, ein strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen. Also wir wollen A machen und gucken uns bei B zu. Das ist ja nicht ganz so selten bei Menschen. Das heißt, wenn wir nicht ein Zielbild haben, wie es für uns gut ist, können wir das auf der unbewussten Ebene nicht ansteuern. Das heißt, es bleibt so wie ein Silvesterwunsch bei einem rein kognitiven Vorhaben. Das hält dann ungefähr 3 Wochen.
So, ja, genau, so lange hält irgendwie Willpower, oder? Ja. Ich glaube, so 2 bis 3 Wochen, dann ist die aufgebraucht.
Ja. Weil wir eben nicht ein Bild von diesem guten Leben haben, wie es anders sein könnte. Und deswegen fange ich immer damit an, die Leute mal zu fragen, ist es so, wie es ist, für euch gut? Geht ihr nach Hause und sagt, das war ein geiler Tag heute, weil das habe ich geschafft? Habt ihr Selbstwirksamkeitserleben? Und dann sagen die immer, nein, haben wir nicht.
Ja, das wäre nämlich genau meine Vermutung. Also wie oft erleben die Menschen, mit denen du arbeitest, also regelmäßig wiederholt und auch in einem guten Zustand auch diese Deep Work, wie oft erleben wir das? Also dass wir uns da wirklich reingeben können. Du sagst, du sorgst da für dich, ja, aus Gründen, aus Erfahrung, du hast dich damit beschäftigt, du hast deine Bedürfnisse erkannt. Das ist ja sicherlich nicht die Realität von den meisten Menschen, oder?
Nee, weil das potenziert sich ja, das ist ja Mathematik, potenziert sich ja im vernetzten Arbeiten. Also wer Komplexität verstehen will, der schreibt einen mittelgroßen Teilnehmerkreis von 30, 35 Leuten mit einer E-Mail an und stellt am Ende der E-Mail eine offene, emotionale Frage. Das, was da abgeht, das ist Komplexität. So. Das heißt, wir haben es einfach zu tun mit unglaublich viel Vernetzung, vernetztem Arbeiten. Wir können doch selten, also ich kann mein Buch alleine schreiben, aber auch nur bis zu dem Augenblick, wo das Lektorat kommt, Grafik kommt etc. Aber der Alltag von den meisten Menschen ist geprägt, dass sie angewiesen sind auf Informationen und selber auch in der Bringverpflichtung von Informationen oder Inhalten sind. Das heißt, wir haben ganz strikt vernetztes Arbeiten. Eine einzige Person kann durch undiszipliniertes Kommunikationsverhalten sehr viele Leute unproduktiv machen. Eine einzelne Person kann über ständiges zu spät kommen, Meetings, und das ist in Studien gemessen, was das mit der Leistungsfähigkeit des Meetings macht. Insgesamt kann die ziemlich viele Leute aufhalten. Und das ist die Besonderheit im vernetzten Arbeiten, stark projektbasierten Arbeiten, dass wir auf einmal im Kollektiv denken müssen. Und deswegen sind auch diese Individualtipps, Produktivitätstechniken, ne? Hier eine Tomate auf den Rechner setzen, hier Pomodoro-Technik und so. Das ist gut für einen selbst, aber das hilft halt gar nicht, wenn du in einem Team bist, wo die Leute gern schnacken und gerne E-Mails mit einer offenen emotionalen Frage am Ende stellen. So. Oder dich halt wegen jeder Kleinigkeit zu einem Meeting einladen.
Ja, zu Meetings, das habe ich schon versprochen und das haben wir versprochen, da gibt es auch noch eine kleine Geschichte zu, kommen wir gleich dezidiert auch nochmal. Das heißt also, was jetzt bestimmt viele gerne gehabt hätten, es gibt diese kleinen Hacks vielleicht für dich persönlich, also für den Einzelmensch, die sind halt nur bedingt hilfreich, weil, wie du sagst, wir ja in Abhängigkeit sind von anderen. Und ich würde trotzdem gerne nochmal so ein bisschen, weiß nicht, ob du auch Zahlen hast, ich will dich nicht quälen, wenn du hast, ist gut, wenn nicht, aber eine Einschätzung. Wie sieht denn wirklich jetzt, ist in der Realität von mittelgroßen oder auch großen und auch kleineren Unternehmen aus, wird der Anteil von Arbeitszeitinseln, in denen wir uns wirklich vertieft einer Aufgabe widmen können, wird er immer weniger oder reden wir nur besonders viel darüber? Ist das wirklich so ein Brennpunkt? Ist das wirklich ein echter Pain? Oder hat sich vielleicht auch unsere Arbeitswelt so verändert, dass wir das auch gar nicht mehr so doll brauchen?
Also wir haben, die Arbeitswelt hat sich verändert, aber unser Gehirn halt nicht. Das ist so ein bisschen das Problem.
Zu lahmarschig.
Es ist zu lahmarschig, ja. Also es ist halt ein anfälliges System, sagen wir es mal so. Wir haben das ja gemessen. Ich wollte genau diese Frage der mal nachgehen, weil ich war so geprimed, dass ich ja quasi überall schon unkonzentrierte Wesen gesehen habe. Wir haben es in 25 Unternehmen gemessen, per digitalem Tagebuch, die Menschen am Strichlisten gemacht. Und die der Durchschnitt war, sie werden alle 4 Minuten unterbrochen.
Das ist gruselig.
Das ist sehr gruselig in den Medien, Jule, sogar alle 2. Den Wirtschaftsprüfern ging es noch am besten mit allen 6 Minuten. So, aber Fakt ist, wir haben das über 3 Tage gemessen, verschiedene Messzeitpunkte gehabt. Das heißt, wir konnten wirklich also sowohl Tendenzen erkennen als auch die Dichte an sich, die sich bestätigt hat. Und von den 15 Unterbrechungen pro Stunde kommen 6 von innen. Also wir haben auch differenziert, ne, von was wirst du unterbrochen? Naja, von E-Mail, Chat, Asana, Pipapo. Oder von innen und wenn ja, welchen Impuls hattest du? Und dieses 6-mal von innen unterbrochen werden, hat halt für uns den Rückschluss ermöglicht zu sagen, wir sind so geprimed auf das permanent angezuckert werden mit Informationszuwendung, dass wir, wenn der Service gerade nicht zur Verfügung steht von außen, weil einen gerade niemand unterbricht, dass wir uns das selber anfangen zu suchen. Und ich hatte so ein, für das neue Buch habe ich so ein cooles Zitat gefunden, ich weiß aber nicht, es war ein Netzfund quasi. Da stand, ich war neulich ohne Handy auf dem Klo, unser Bad hat 134 Kacheln. Und das beschreibt es einfach so gut, dass wir so Aufmerksamkeitsjunkies sind, dass wir sogar auf dem Klo anfangen, die Kacheln zu zählen, nur um irgendwie was zu tun zu haben.
Anionische Tensidis in unserem Waschmittel, sage ich es an der Stelle nur. Wenn es gar nichts zu lesen gibt. Ja.
So. Also insofern, es ist eine Tendenz, mit der wir alle zu tun haben. Und die Unternehmen kennen ja vieles auch davon, ne? Zu viel Meetings, zu viel Kommunikation. Und deswegen gibt es auch schon seit vielen Jahren Meetingregeln, E-Mail-Regeln, Chatregeln, weiß der Himmel was für Regeln. Und wir haben halt geguckt und gefragt, funktioniert es bei euch? Und dann haben die gesagt, nee. Und es ist total frustrierend, weil wir nehmen uns immer wieder vor, anders zu arbeiten, wir kriegen es aber nicht hin. Und das war so, dann sind wir an diesem Faden wieder so ein bisschen weitergegangen und haben gesagt, was ist es denn? Und zwar wertfrei, ne? Wieder nicht schlecht, gut, so, sondern wertfrei. Wo müssen wir eigentlich nachgucken? So, und da ist eben viel auf Unternehmensebene und nicht nur im Individuum zu suchen, und, ne, wie organisieren wir Unternehmen, wie organisiert Führung, konzentriertes Arbeiten. Das waren so Fragen, denen wir uns dann quasi auf den Tisch gelegt haben.
Also ich habe verstanden, Multitasking, diese Impulse von außen, aber auch von innen, das ist der natürliche Feind der vertieften Arbeit, der intensiven Arbeit. Was ist denn das Gegenteil davon, von Deep Work?
Na, ich würde sagen, also es gibt so diese, ja, es gibt, glaube ich, einen Terminus technicus dafür, aber für mich ist es immer die Horrorarbeit, das ist mein Terminus technicus, das ist dieses total hin und her springen zwischen den Dingen und hier noch ein Meeting und da rein und hier ein bisschen quatschen und da ein bisschen Quatsch, das finde ich wahnsinnig erschöpfend. Und ich glaube, das ist auch für sehr viele, also nicht nur für introvertierte Menschen erschöpfend. Aber ich würde immer sagen, wir wollen ja nicht ins Kloster gehen, sondern die Idee ist halt zu sagen, wie kann man eigentlich routinierte tägliche, und zwar wirklich routinierte tägliche Slots des konzentrierten Arbeitens implementieren und gleichzeitig Erreichbarkeit organisieren, weil auch das ist ein Thema, und gleichzeitig die Kollaboration, sage ich mal als Überschrift, ne, weil Meeting ist eigentlich nur eine Form, so organisieren, dass man da schlauer rausgeht, als man vorne reingegangen ist. Also energetisch aufgepowert durch die anderen, durch die Zusammenarbeit und eben einfach schlauer. Und deswegen ist es nicht nur die Deep Work-Frage, die wir lösen müssen, sondern auch die Frage, wie kommen wir in der Zusammenarbeit in so eine energetisch, in so einen Flow? Weil das ist großartig.
Bevor wir da gleich nochmal auf das Organisationale kommen, bleibe ich nochmal ein ganz klein bisschen beim Individuum, auch wenn ich verstanden habe, das ist nur ein Teil der Antwort. Gibt es denn Menschen, die unter dieser Entwicklung besonders leiden? Also gibt es vielleicht Persönlichkeitsstrukturen, du hast hier schon ein bisschen was von dir geteilt, die da besonders stark drunter leiden? Gibt es auch Menschen, die sagen, boah, ich bin berufsextravertiert, also ich habe das total gern, von hier von Blümchen zu springen? Oder machen die sich vielleicht auch nur was vor und denen würde es auch gut mal zu Gesicht stehen, ein bisschen mehr Tiefe oder ein bisschen mehr Verweildauer vielleicht auf einem Thema sich zu gönnen?
Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand sagt, er hat keinen einzigen konzentrationsbedürftigen Arbeitsinhalt. 5 Tage die Woche nicht. Dann frage ich mich.
Da gibt es auch Fragen.
Genau, ja. Da gibt es auch Fragen. Und dann denke ich so, aber es gibt diese Leute, die das behaupten. Die sagen, sie können auch Multitasking. Jetzt würde ich dann immer sagen, dann holen wir mal den Volker Busch, ne, den Neurowissenschaftler, der sagt dann immer, nein, das geht aber nicht, ne, das kann unser Gehirn nicht. Und die bleiben aber dabei und sagen, sie können das. Also die Introvertierten, ohne jetzt stereotypisieren zu wollen, die leiden mit Sicherheit mehr. Und es gibt Leute aber auch, die jetzt eher auch extravertiert sind, die an der Stelle auch erschöpft sind. Also ich würde eher sagen, erschöpft sind. Und dann gibt es eben diesen kleinen Bereich von Leuten, die da wie auf Junk durch die Organisation toren. Und ich würde sagen, eine der größten Störquellen sind, wenn man die rausnehmen würde aus der Organisation, sage ich jetzt mal sehr drastisch, wäre die Organisation sofort produktiver. Und das macht aber unsere jetzige Arbeitsweise, macht es diesen Leuten so leicht, sich mit eigentlich nichts zu beschäftigen. Weil ich sage immer, wer hat in seinem Arbeitsvertrag drinstehen Meetings? Was ist deine Arbeitsaufgabe? Meetings. Nee, hat ja keiner.
Und manchmal wird es ja fast zum einzigen, ja, wie soll man das sagen, ja, zum Artefakt, an dem gemessen wird, ob ich überhaupt arbeite oder nicht, wie viele Meetings ich habe. Ja. Also wir sind da, wir kommen nicht drum rum. Wir reden jetzt mal über diese Meetings. Und ich darf vielleicht die kleine Anekdote hier teilen, weil sie jetzt auch die Tage, also während wir sprechen, ist es noch ganz frisch, aber wenn die Folge veröffentlicht wird, liegt es dann schon wahrscheinlich schon ein bisschen zurück, habe ich hier den Post auch nochmal zu unserem kleinen Dialog geteilt, weil wir haben uns ja auch darüber ausgetauscht. Und dann sagte ich so, ja, Meeting ist eigentlich das neue Rauchen. Und ich kann mich erinnern, dass du herzhaft gelacht hast. Und zwar wollte ich damit weder Raucher blamen, noch wollte ich sagen, dass Meeting unmittelbar tödlich sind und keinen guten Zweck haben. Das ist natürlich Quatsch. Sondern der Hintergrund ist eigentlich der, dass man ja schon mal jetzt für den Moment festhalten kann, es gibt wahrscheinlich niemanden, ja, in unserer Blase, der sagt, Meetings sind super. Ja, also bei uns laufen alle Meetings super. Ich habe eher noch ein bisschen zu wenig davon und die ich habe, sind alle Bombe strukturiert, dokumentiert, moderiert. Ja, also den Satz habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Gleichzeitig lernen wir ja oder erleben wir, wie du es ja auch schon sagtest, dass alle Versuche oder viele Versuche, ich will nicht hier absolut reden, etwas daran zu ändern, im Sande verlaufen oder nach diesen berühmten 3 Wochen wieder einschlafen, stellt sich ja die Frage, warum ist das so? Warum ist etwas, was uns doch erwiesenermaßen so sehr in die Probleme bringt, die du beschrieben hast, warum können wir nichts dran ändern? Und so kam das ja mit dieser Analogie, weil ich dann auch sagte, naja, vielleicht gibt's ja auch Sekundärnutzen. Also ich habe mich damit auch mal in dem Post mit den Sekundärnutzen von Meetings beschäftigt. Dass es zum Beispiel Inseln der Sichtbarkeit sind. Ja, dass es, auch wenn es, wie du sagst, nicht im Arbeitsvertrag steht, ja doch vielleicht eine Gelegenheit ist, zu zeigen, ich tue etwas, ich gehöre dazu. Ich bin, blöd ausgedruckt, wichtig, ich bin nicht übersehen, ich leiste meinen Beitrag, Klammer auf, auch wenn ich vielleicht die Klappe halte oder vielleicht die Mannschaft sogar nur aufhalte. Wie schaust du drauf? Was ist der, als Psychologin, wie schaust du drauf, warum kriegen wir es verdammte Axt nicht hin? Sind es die Sekundärnutzen? Ist es einfach das generelle Thema, nimm dir etwas vor und es wird scheitern? War eine lange Ausholung, aber ich freue mich auf deine Antwort.
Naja, die Sachen, die du genannt hast, das teile ich ja sehr. Da hatten wir uns ja auch wirklich intensiv drüber auseinandergesetzt. Also die Frage, wo kann ich meine Leistung zeigen im Alltag? Die können viele Menschen nicht beantworten. Aber wir wollen ja unsere Leistung zeigen. Und wir werden auch ja danach bewertet. Wann macht man denn Karriere? Wer macht denn eigentlich bei uns Karriere? Naja, die Leute, die man sieht. Da gibt es Wahrnehmungsverzerrungen, die sind gemessen, ne? Dass wir die lauten Präsenten für kompetenter erachten als die leisen, nicht sichtbaren. Und Deep Work ist unsichtbar. Deswegen sprechen wir von Wertschätzung für Unsichtbares in den Unternehmen. Insofern, von der Grundlogik her sind es die Sekundärnutzen, da bin ich mir sehr sicher. Jetzt schieße ich mal eine Zahl, um die 70% ausmachen, warum Menschen zu Meetings gehen, die keinen Mehrwert für sie bieten. Aber wir müssen nochmal unterscheiden zwischen, wenn die richtigen Leute im Raum sind, dann wissen die auch, also dann passiert auch was Gutes.
Passiert ja. Ja, wir wollen ja nicht Meetings generell verbieten oder für dumm erklären. Darum geht es ja nicht.
Genau, es geht um die Fälle und auch das haben wir gemessen. Da haben die Leute gesagt, wie viel Zeit sie insgesamt in Meetings verbringen und dass sie 35% dieser Zeit völlig nutzlos in Meetings sitzen, die null Relevanz für ihre Tätigkeit haben. Und das ist sehr, sehr viel. Na, da sind wir bei 2 Tagen im Monat. Wo ich sagen würde, naja, mit den 2 Tagen könnte man doch auch echt anderes machen. Und deswegen ist halt so die Frage, in der Meeting Täter und Opfer sind wir da zugleich. Wie können wir diesen Sekundärnutzen eigentlich anders erreichen? Weil das Bedürfnis nach Sichtbarkeit, das Bedürfnis nach Leistungsaustausch ist ja alles richtig. Aber was gäbe es für einen anderen Weg? Da kommt natürlich sofort die Führung ins Spiel. Wo nimmt eigentlich Führung heutzutage noch Leistung wahr? Und da sind wir bitte nicht beim Mitarbeiter-Jahresgespräch. Das ist wirklich, da kann ja keiner mehr hinterm Kamin hervorgelockt werden, sondern wir sind bei der täglichen Sichtbarkeit für das Team, für die Führungskraft, vielleicht nicht täglich, aber zumindest regelmäßig. Und das müssen wir herstellen. Und deswegen können wir von diesem Meeting-Junk nicht runter, wenn wir nicht anfangen, die Sichtbarkeit anders zu organisieren, aber auch die sozialen Verbindungen anders zu organisieren. Also in wie vielen Unternehmen gibt es keine Kaffeeküche mehr? Es gibt sie einfach nicht mehr. Das heißt, der Ort, wo man sprechen kann, ist das Meeting. In wie vielen Unternehmen ist das so, dass diese Flexibilisierungsregeln dazu führen, dass man sich einfach auch nicht mehr begegnet? Also, wo begegnet man sich? In den Meetings. Und deswegen ist dieser Sekundärnutzen aus meiner Sicht, da sind wir auf dem richtigen Riecher. Das heißt, ich sammle das immer mit den Leuten. Ich frage die einfach. Ne? Also manchmal muss man ja zum Äußersten greifen und die Menschen einfach fragen.
mit ihnen reden. Es kommt zum Ärgsten.
Genau. Und dann können die eigentlich sehr schnell sagen, was das für sie für eine Sinnstruktur hat, das trotzdem zu tun. Und dann muss man als Unternehmen überlegen, okay, was ist die Alternative, was bieten wir an, wie können wir es organisieren. Und das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, ich sehe auch ganz viel methodischen Aufholbedarf. Es gibt aus dem agilen Arbeiten so viele gute Formate, die ja sehr viel prägnanter sind, energetisch auch aktivierender sind. Und das wissen einfach viele Unternehmen noch nicht, sodass die da einen großen Hebel haben, zu sagen, wir probieren neue Sachen aus. Kürzer, im Stehen, prägnanter, besser vorbereitet. Und wenn wir uns dann quasi einander anfüttern mit diesen guten Begegnungen, dann kommt auch eine Dynamik rein, dass die Leute sagen, das macht mir Spaß, so will ich es haben. Und dann brauche ich es nicht mehr führen, das quasi, sondern es kommt. Mhm.
Da kommen ja noch andere Punkte. Also wir könnten ja die Liste, ich habe da mal so eine aus meiner Beobachtung auch raus so eine Liste gemacht. Was anderes ist auch das Thema Status. Ja, wer spricht mit wem? Wer sitzt neben wem? Wer darf sprechen? Wer darf eben nicht sprechen? Wer bringt welche Themen auf die Agenda? Ist das zum Beispiel eine Frage, die wir so ohne weiteres methodisch gehoben kriegen? Wie würdest du das sehen?
Also in unserem Ansatz, wie wir fokussiertes Arbeiten in Unternehmen verstehen, gibt es diese Statusperspektive nicht mehr. Weil wir halt sagen, also vor dem Gehirn sind wir alle gleich. Ja, da macht der Status quasi nichts aus. Man hat kein größeres Gehirn, nur weil man Bereichsleiter ist. So, das heißt, dass wir an der Stelle eher sagen, wieder vom Zielbild kommen, ist es eigentlich gut, dass jeder alles dazu sagt und dass immer alle genau gucken und wer sagt was in welcher Reihenfolge? Also wir machen das quasi nutzbar, indem wir es besprechen und öffentlich machen. Und dann sagen die Leute, wenn sie drüber nachdenken, ja, eigentlich ist Quatsch. So, und dann kommt aber der Punkt, wo man eine Idee haben muss. Also ein Unternehmen zum Beispiel, die machen das jetzt so, wenn jemand etwas sagt und die anderen wollen zustimmen, dann kommt nicht dieses leidige, jeder sagt es nochmal nur in seinen Worten, wo du quasi schon eingeschlafen bist nach der vierten Wiederholung, sondern die sagen einfach plus eins. Na, geht rucki zucki. Und sie werden gesehen, es ist aber mikrokurz und oder Consent. Ne? Also es gibt ja diese Verfahren, wo man sagen kann, da ist man einfach deutlich schneller und hat trotzdem Beteiligung. Und das meine ich mit, wir müssen nicht nur das Problem erkennen, wir müssen Lösungen anbieten, dass sie ins Ausprobieren kommen. Und da gibt es viel. Das wissen die aber in Teilen nicht. Und da, ich bin da eher optimistischer Mensch, sage ich immer, komm, ausprobieren, messen, wie geht's euch damit? Erfüllt es eure Zwecke? Wollt es weiterentwickeln? Und ich kenne das auch nicht, dass die Leute, ich kenne ja dieses Phänomen Widerstand nicht, ich kenne das Phänomen, dass die Leute sich nicht beteiligen, nicht. Ich kenne nur, man fragt authentisch oder nicht. Und wenn man authentisch fragt.
Da muss ich jetzt mal nachfragen. Was meinst du damit, dass du das nicht kennst? Das heißt, du erlebst das nicht oder wenn du es erlebst, nimmst du es achselzuckend hin oder du hast den goldenen Knopf gefunden, den du drücken kannst, dass die Leute grundsätzlich bei dir nicht in Widerstand gehen? Das würde ich jetzt schon gerne nochmal genau wissen.
Aus der hypnosystemischen Perspektive, ne, strukturiertes Arbeiten mit unbewussten Prozessen, gibt es das Konstrukt des Widerstandes überhaupt nicht. Sondern es gibt nur quasi Bedürfnisse. Und da würde man jetzt eher sagen, habe ich das hinter dem Verhalten liegende Bedürfnis eigentlich kapiert? Wenn ich aber beim Verhalten hängen bleibe und sehr schnell bewerte, also man hat ja das ist ja ein bisschen wie bei den Kälbern oder deinen Kühen, man hat ja diesen Branding-Widerstandsstempel so schnell auf dem Hintern, so schnell kann man gar nicht gucken, weil wir beim Verhalten hängen bleiben. Wenn wir aber sagen, was könnte das dahinterliegende Bedürfnis sein? Dann kommen wir auf die Spur und dann können wir sagen, okay, wie können wir einen anderen Weg finden, dieses Bedürfnis zu adressieren, als über dieses Verhalten, was ein bisschen auch die anderen bremst. Deswegen ist auch, aber bei den Prozessen insgesamt, muss man ehrlicherweise sagen, die Mitarbeitenden sagen, her mit der Fokuszeit. Die Führungskräfte sind die Herausforderung.
Das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage. Ist das zum Beispiel eine Verabredung, die du dann auch den Teams, den Führungskräften, allen Ebenen abbringst und sagst, schaut doch mal drauf, inwieweit ihr euch Fokuszeit zugesteht oder das verabreden könnt?
Also dieses Modell, was wir entwickelt haben, ne, das, du kannst dir das letztendlich praktisch so vorstellen, wir geben den Unternehmen keine Antworten, wir stellen nur in einem sehr kompakten Prozess Fragen. Für die selber eine Antwort finden müssen, und zwar cross-funktional und cross-hierarchisch. Das heißt, die entwickeln ihre Arbeit neu. Das ist kein Projekt oder kein Prozess, sondern die gucken einfach ihre Arbeit an und entwickeln sie anhand dieser Fragen weiter und erlangen damit auch eine Reife quasi fürs digitale Zeitalter, wenn ich das jetzt mal so hochtrabend sagen darf. So, und die Führungskräfte müssen in Teilen andere Antworten finden als die Mitarbeitenden, weil sie sehr darauf getrimmt sind, von Meeting zu Meeting, von Sachverhalt zu rasen. Und seit den Online-Meetings gibt es ja noch nicht mal mehr die Pipi-Pausen. So, und deswegen ist wir stellen Fragen. Und die finden die Antworten und die sind auch unterschiedlich. In den Unternehmen, die das machen, siehst du, dass unterschiedliche Antworten gegeben werden. Und das ist herrlich, weil die Leute aus der Wertschöpfung herausdenken. Die gucken auf ihre Arbeit und sagen, wie kann ich diese, meine Arbeit, also das, was im Arbeitsvertrag drin steht quasi, wie kann ich das mit meinem Team fokussierter machen? Wie können wir es auf der Unternehmensebene fokussierter machen, konzentrierter machen? So ungefähr kann man sich das vorstellen.
Geht ihr auch in die Evaluation? Also sprichst du dann auch mit den Teams, mit den Einheiten nochmal mit einem bestimmten Zeitabstand und sagst, ja, wie geht's euch denn damit, mit dem, was ihr eben verabredet habt, ob es zum Beispiel Fokuszeit ist oder whatsoever, erleben die denn dann noch ein verbessertes Arbeiten? Also können die das auch verstetigen?
Also wir messen unbedingt. Wir machen immer eine Nullmessung am Anfang und wir machen eine Veränderungsmessung hinten zu diesen Dimensionen des Modells. Und die entwickeln ja ihre Maßnahmen. Wir setzen dann für die ein Umsetzungskontrolling quasi auf, wo sie gucken, setzen wir das jetzt um mit der Fokuszeit oder nicht. Und das ist ganz wichtig, dass diese Veränderung, die erzielt wird, deutlich gemacht wird. Und wenn wir in der Messung sehen würden, da gibt es keine Veränderung, Klammer auf, es kam noch nicht vor, aber wenn wir es sehen würden, dann ist ja nicht alles scheiße, deine Elli, sondern da würde man sagen, oh, wie verstehen wir das, was wir da sehen? An welcher Schraube müssen wir drehen, um diesen Hügel zu nehmen? Also die Veränderung muss sichtbar sein. Und dem stellen wir uns auch sehr, weil das, unsere Wirksamkeit ist ja, dass die Menschen anders arbeiten können. Und was vielleicht noch wichtig daran ist, Jule, ist, dass wir auch sehr schnell eine Routine in der Veränderung erreichen wollen. Also sprich Fokuszeit, dass das jeden Tag zur gleichen Zeit stattfindet, ist unerlässlich. Weil so entsteht eine Routine. Weil wenn wir keine Routine haben, brauchen wir unsere Großhirnrinde, müssen drüber nachdenken, machen wir es heute, machen wir es nicht. Wann machen wir es denn, wann können?
Das ist immer wieder eine Entscheidung. Wieder eine
Entscheidung. 35.000 Entscheidungen am Tag treffen wir, Pi mal Daumen. Alleine wenn du zu Starbucks gehst, hast du ja schon 8 Entscheidungen weg.
Mindestens.
Die ganzen Fragen, die einem stellen, da mit dem Kaffee. Aber deswegen brauchen wir diese Routine. Wir brauchen sie schnell in den Meetings, wir brauchen sie schnell in der Fokuszeit. Und schnell heißt 6 Wochen hardcore das durchziehen, weil dann erlebt man die Veränderung auch körperlich. Ja, über Stressreduktion.
Das ist ja immer so. Genau, dann etablieren sich diese Routinen und dann haben sich da, ich glaube, es sind die Basalganglien, oder? Die da auch verantwortlich sind im Hirn, die da die neue Routinen auch, ich sag mal, es sind so ein bisschen die Straßenbaumeister, ja. Die das genau. Dann da auch, genau, die das dann etablieren. Und Stichwort digitale Meetings, also ich habe ja jetzt gelernt bei dir oder beziehungsweise du hast es hier nochmal sehr schön zusammengefasst, das digitale Arbeiten an sich, das vernetzte Arbeiten ist sicherlich ein Treiber für die Problematik, kann aber zugleich auch eine Lösung sein. Also wenn wir jetzt mal rübergehen in das Thema digitale Meetings, sind die denn vom Struktur her, haben wir genau die gleichen Probleme, wie wir es beispielsweise in physischen Meetings haben? Haben wir da genauso viel Multitasking oder vielleicht noch mehr? Oder, Hoffnungszeichen, gibt es da auch Chancen, etwas doch besser zu machen und uns genau da vielleicht methodisch oder auch technologisch aus der Schlinge wieder rauszuziehen?
Leider nein. Also ich wickel das mal auf. Wir haben ja während Corona, finde ich, waren wir unglaublich agil, haben sehr schnell gelernt, wir müssen Bindung produzieren übers Online, weil wir uns eben nicht mehr zusammenrotten durften, was Menschen sonst in Krisen tun. Ich finde, das war eine großartige Zeit vom Lernpensum her. Auch ich finde, Führungskräfte haben so einen tollen Job gemacht an vielen Stellen. Die sind ganz anders aus sich rausgegangen. Und dann war irgendwie Corona, ich sage jetzt mal vorsichtig, vorbei. Und dann haben wir ja gedacht, jetzt gibt es irgendwie ein neues Normal. Da haben wir eine Weile über das neue Normal gesprochen. Fakt ist, wir hatten plus 148% mehr Meetings Ende 22 zu 20. Und jetzt haben wir plus 158. Das heißt, die Tendenz zu den Online-Meetings steigt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, es gibt ja die erste Diagnose quasi, obwohl es noch kein Terminus technicus ist, Zoom-Fatigue. Genannt, wo die Jutta Rump und die am Institut und mit anderen dazu forscht, wo wir tiefe Erschöpfungszustände sehen aufgrund dieser dauerhaften Online-Meetings. Es gibt sehr interessante Hypothesen, dass das was mit der Mikroexpression zu tun hat. Ne? Man sieht auf einmal 12 Leute auf einmal, würde einem ja im echten Leben nie passieren. Die Birne raucht und wenn dann noch die Sprechergalerieansicht wechselt, dann ist es quasi der Overkill fürs Gehirn. Das heißt, die Art und Weise, wie wir das tun, ist nicht richtig, würde ich wirklich mal in dieser Deutlichkeit sagen. Und Microsoft hat letztes Jahr das erste Mal auch gemessen, die können ja alles messen, dass wir plus 66% Multitasking haben in den Meetings. Das heißt, sie haben gemessen, wie oft haben die Leute während der Online-Meetings Präsentationen bearbeitet, E-Mails bearbeitet etc. pp. Plus 66%. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen und sagen, okay, wir haben verstanden, Multitasking geht nicht. Das heißt, A, wir haben Informationsverlust. Wir haben Qualitätsverlust, wir haben aber auch erhöhten Stress, weil Multitasking, Fragmentierung zu Stresserleben führt. Das ist in 1 Million Studien gemessen. So, das heißt, ich würde sagen, wir sind gerade auf dem falschen Trip, was die Online-Meetings anbetrifft. Und wenn ich dann mit Klienten einen Termin habe, die ich kenne und wo wir nichts teilen, dann sage ich immer, dann stellen die einen Termin ein und sage ich, ich will nicht online machen, ich will telefonieren. Da sagen die, wie telefonieren? Ich sage, ja, so wie früher.
Wie geht
wir
das?
Telefonieren einfach mal so. Das ist ja total old-fashioned. Sag ich, ja, also idealerweise ziehen sie sich dabei die Jacke an Und ich ziehe mir auch die Jacke an und ich marschiere durch Berlin-Rosenthal und sie marschieren durch keine Ahnung wo und wir konzentrieren uns aufeinander. So, das sind so Ideen, ne? Wie können wir damit umgehen, dass wir zu viele Online-Meetings haben? Aber ich finde, wir übertreiben es einfach. Und wir wollen ja nicht alle auf der Couch, landen. Also.
Stichwort Couch, das war noch richtig so in der Hardcore-Corona-Zeit. Sven Steffes Holländer hier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, also der ist auch ist Leiter einer psychiatrischen Klinik, also einer Klinik für psychosomatischen Erkrankungen in Berlin. Ich glaube, die Heiligenfeld-Klinik. Ich muss es nochmal genau nachgucken. Und das war ja noch relativ am Anfang. Deswegen sagt er, wir sehen jetzt tatsächlich ein paar neue Phänomene. Zum Beispiel auch, dass wir uns sehr nahe kommen durch den Bildschirm. Also wir sehen den anderen oder die andere so nah, wie wir sie ja in real life nicht sehen würden. Und dann sagt er, anders ausgedrückt, wir hängen eigentlich permanent in der Intimsphäre des anderen rum. Und das erschöpft auch, plus dieses, was man ja auch jetzt öfter hört und liest, man sieht sich auch, was ja auch völlig unnatürlich ist, die ganze Zeit beim Reden zu, also je nach Typus ist man begeistert oder angewidert, aber ja, Fakt ist, es ist ein total unnatürlicher Zustand. In einem normalen Gespräch würde ich ja nie mein Gesicht sehen, während ich mit dir rede, vermeide ich jetzt persönlich auch, konzentriere mich auf deins, aber wir kennen diese Phänomene und macht das etwas mit uns als Mensch, dass wir noch mehr erschöpft sind, dass wir vielleicht auch, du siehst schon, ich biege wieder auf das Individuum ab, dass wir vielleicht auch in so eine kleine innere Abwertung gehen, was unser Verhalten betrifft, in der Abwertung unseres Gegenübers. Ist das eine Gefahr? Ist das eine zusätzliche Verstrickung? Oder sagst du, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen.
Also ich gucke ja, ich beobachte diese Phänomene ja immer unter der Perspektive Lösungsversuch. Das sind alles Lösungsversuche und die haben einen Preis. Also das, ich sag mal, Online-Meetings sind eine Lösung mit einem Preis. Und der Preis, den wir zahlen, ist eben oft diese tiefe Erschöpfung, die wir haben, wenn wir 8 Meetings hintereinander auf dem Hintern vorm Rechner saßen. Wir haben weniger Bewegung. Wir haben ein interessanterweise auch verändertes Erregungsniveau. Das ist niedriger. Das heißt, wir lernen weniger und wir sind weniger kreativ. Das heißt, wir haben ein Minus bei diesen inspirierenden Prozessen. Und das sind ja überhaupt jetzt erst die ersten Studien, die rauskommen. Es ist ja, man muss ja gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber für mich ist das ein Lösungsversuch. Und wenn ich dann die Leute frage, ist das, gehst du abends nach Hause oder stehst du abends an deinem Schreibtisch zu Hause auf und sagst, das war ein richtig cooler Tag heute. Ich weiß, was ich geschafft habe. Und dann sagen die, nee. Es war fürchterlich. Ich habe versucht, während der Meetings meinen Kram zu machen. Und das ist, ich frage mich dann immer, sind wir eigentlich in der Erwachsenenarbeit? Also ein selbstbestimmter Mensch würde doch sagen, Entschuldigung, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kenne meine Aufgabe und ich kenne die Menschen, mit denen ich diese Aufgabe zu lösen habe. Lasst uns bitte arbeiten. Und das ist so ein bisschen meine Zielstellung meines Tuns, die Menschen darin zu bestärken, dahin zu kommen in diese Selbstbestimmung und zu sagen, Entschuldigung, ich bin nicht beim betreuten Arbeiten. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich brauche keine Kontrolle, sondern lass uns das machen, so wie wir das für richtig halten. Und dann glaube ich, können wir auch eine Lösung für diese Meetings, für diese Problematiken finden. Da bin ich mir sicher, weil die Leute wissen, wie sie arbeiten wollen. Man muss sie halt fragen.
Ich sage oft, wenn ich in der Rolle bin, der Berater beziehungsweise auch Seminare habe, also es gibt so einen kleinen Kulturcheck im Taschenformat. Also vor Corona habe ich immer gesagt, schau dir den Empfang an von einem Unternehmen, schau dir ein Meeting an und schau dir die Kantine an. Ja, im Empfang lerne ich etwas darüber, wie wird hier mit externen, also mit Menschen außerhalb des Unternehmens umgegangen, mit Kunden, mit Lieferanten, mit Menschen, mit Gästen, mit BesucherInnen, wie auch immer. Sehr aufschlussreich, finde ich, ja, wie wertschätzend man auch mit der Welt da draußen umgeht. Im Meeting lerne ich etwas, wie gehen wir miteinander um? Das ganze Thema haben wir jetzt hier, glaube ich, ganz gut besprochen. Und in der Kantine lerne ich ja ganz oft, worum geht's denn eigentlich? Was ist wirklich wichtig? Ja, also ganz vieles soziale Schaulaufen. Heute würde ich sagen, schau dir ein Online-Meeting an, schau dir an, wie viele Tabs offen sind. Ja, und welche Tabs offen sind. Und das dritte wäre, was passiert im Open Office Space? Weil das ist ja auch ein Phänomen, was im Zuge der, ja, auch ausgelöst unter anderem, nicht nur, aber mit verstärkt durch Corona, dass Arbeitsflächen verdichtet wurden, weil eben die Büronutzungsquoten runtergegangen sind, dass man dann sagte, komm, nutzen wir doch die Gelegenheit, rücken wir alle ein bisschen zusammen, machen wir Open Office, nicht mehr jeder hat seinen dedizierten Arbeitsplatz. Und mit all diesen Argumenten, die du ja sicherlich auch kennst, wie beurteilst du diese Open Office Spaces vor dem Hintergrund von Deep Work, von fokussierten Arbeiten? Ist das der Killer oder du magst ja gerne chancenorientiert drauf schauen. Welche Chance steckt da dran?
Also die Studien, die gemessen haben, was mit der Fokussierung passiert, mit der Produktivität passiert, mit dem Gesundheitsverhalten, Stresserleben, die sind alt. Also ehrlich gesagt, das ganze Open Office als New Work zu verkaufen, ist schon der Gag schlechthin. Weil das haben wir schon gehabt in den 50ern. Mhm. In Amerika ist
ja, bitte. Großraumbüro. Ja,
eingeführt zur visuellen Kontrolle. Da kommt's her. Also die Studien sind alt. 70% geht die Kommunikation zurück. Das heißt, wenn mir jemand sagt, ja, wir machen das, damit die Leute hier Serendipity sich alle zufällig treffen und irgendwie das iPhone neu erfinden, dann sage ich nur, haha, funktioniert aber nicht. Die Leute gehen in die innere Immigration und alle haben ein neues Canceling-Kopfhörer auf. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. So, wir wissen, Stresserleben steigt, Infektionskrankheiten steigen, also wir kennen diese Zahlen. Wenn ich jetzt chancenorientiert drauf gucke, also ein Unternehmen, das nehme ich mal als Beispiel, was mich beeindruckt hat, die hatten 3 Großraumbüros, die haben das ziemlich schnell verstanden. Und dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt die Lösung? Und dann haben die gesagt, naja, wir machen jetzt ein Großraumbüro zu einem Bibliotheksgroßraum. Da wird nicht gegessen, da wird nicht gequatscht, da konzentrieren wir uns, obwohl wir alle in einem Raum sind. So, und dann haben die das gemacht. Ja. Und ich bin natürlich mega neugierig, ne, 4 Wochen später, was ist passiert? Und dann haben sie gesagt, naja, ist ein bisschen wie auf Mallorca. Wir kloppen uns jetzt um die Plätze in dem Bibliotheksgroßraum. Gesagt, ja, okay, dann machen wir das zweite auch zu einem Bibliotheksgroßraum. Und dann hat es viel besser geklappt. Dann haben sich nicht mehr so doll ihre Handtücher da morgens ausgeworfen. Und dann war ich gespannt, ob das dritte auch kommt. Und das haben sie aber nicht gemacht. Das heißt, es hat sich eingependelt, dass 2 Drittel der Mitarbeitenden das super im Bibliotheksgroßraum findet und 1 Drittel gesagt hat, nee, für mich ist das gut, wir machen die 2 Stunden Fokuszeit, das reicht mir an Stille im Großraum. Und das ist so, wo ich denke, es gibt sie, diese Lösungen. Wir müssen nur mit den Leuten daran arbeiten, wie das funktionieren kann. Für mich noch so ein Thema, was ich schwierig finde, das mit dem Desk-Sharing. Also wir geben Millionen Euros für Berater aus, die uns erklären, wie Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung funktioniert. Ja, Bindung, das neue Thema, was auch schon uralt ist, aber egal. Und jetzt nehmen wir den Leuten ein Bindungsmittel, nämlich meinen Platz, einfach weg. Es ist nicht mehr mein Platz, es ist ein Platz. Ob ich da bin oder nicht, wer kriegt es eigentlich mit, wen interessiert es? Und ich finde, also das, was ich mir wünsche, ist, dass Unternehmen, bevor sie rein betriebswirtschaftlich orientierte Entscheidungen treffen, weil natürlich sehe ich das sofort in der Bilanz, wenn ich hunderte von Quadratmetern abmiete. Aber ja, klar. Was ist denn der Kollateralschaden? Und zumindest mal eine Stimmung einzufangen, wäre doch hilfreich gewesen.
Ja, also das kann ich an der Stelle ja kurz einwerfen. Deskly ist ja so ein Anbieter für Workplace-Management-Tools. Und das ist ja der Versuch, zumindest auch mal zu sagen, ich kann das ein Stück weit auch Transparenz herstellen. Ich weiß zum Beispiel, neben wem ich sitze, neben wem ich nicht sitze, wo ich gern sitzen möchte. Und da kann man ja schon ganz gut und smart drauf reagieren. Zum Beispiel was du hier vorgestellt hast, das Beispiel mit den Bibliotheksräumen, das könnte ja eben da so rausplöppen, ja, als Ergebnis, wenn ich sehe, die wollen immer in die Quiet Zone, wenn ich sowas habe zum Beispiel. Ja, also da kann man ja das Spiel schon ganz schön weiter treiben. Was ich persönlich viel schwieriger finde, ist, wenn die Unternehmen sich hinstellen und sagen, wir machen das ja nur, um Kollaboration und Kreativität zu fördern. Genau, ja, das willkommen zur Inkongruenz. Ich verstehe sehr wohl doppelte Botschaften, lieber Chef, liebe Chefin. Ich glaube, dann wird es ja schwierig, oder? Wenn uns da so ein X für ein U vorgemacht wird, wenn es heißt, es geht hier um Kreativität und wir wissen alle, nein, es geht um mehr, um Einsparungen von Mietkosten, was ja auch ein wichtiger Punkt ist. Also wir müssen ja nicht so tun, als wäre das kein Fakt.
Da sind wir wieder bei der Erwachsenenarbeit. Sind wir unter Erwachsenen, wo man sagen kann, Leute, unser Unternehmen kann Y Euro sparen, wenn wir das so machen. Und wie wollen, und wie wollen wir es gestalten? Also die Zeiten, wo Führungskräfte Sitzpläne machen, die sind sowas von over. Ja, aber überhaupt diese, ist ja so interessant, Jule, weil wir sehen ja schon in Unternehmen, gibt es ja jetzt die ersten wirklich Konflikte, weil sich Leute auf Wochen hinaus immer für die gleichen Plätze, für die besten Plätze einbuchen.
So. Ja, natürlich. Du, ich hab das auch in einem Post geschrieben. Also ganz ehrlich, ich kenne das ja noch als Konzernkind, als es da losging. Das war ungefähr so eine Anmutung, wie wenn der Nachbar mit dem Nebergrill unterm Arm geklingelt hätte bei dir an der Wohnungstür und sagt, Entschuldigung, heute grill ich bei dir auf dem Balkon. Ja, also lass uns über Grenzprobleme sprechen, über Territorialverhalten. Und zutiefst und, übergriffig und geflogen
halten. Das ist so mein Credo, das können doch Führungskräfte nicht mehr. Ist ja eine Hybris, dass das eine Führungskraft irgendwie alleine gestalten kann, das System, sondern das sind Elfmeter-Vorlagen für aber in guten Formaten, ne? Nicht zum Tod diskutieren, sondern in guten Formaten zu sagen, wie wollen wir das lösen? Wir haben weniger Fläche, wir haben unterschiedliche Präferenzen, wie wollen wir das lösen? Und das ist letztendlich immer der Ansatz hinter unserem Deep Work Modell, zu sagen, wir stellen Fragen und bieten, also, und die sind in der, aufgefordert, quasi in kompakten Formaten Lösungen dafür zu finden, auszuprobieren, Wirkung anzuschauen, also Wirksamkeit, Wirkung anzuschauen und dann selbstverantwortlich sich ihren Platz zu gestalten. Das ist die Grundidee.
Ja, total. Das ist die Grundidee. Und im Moment, was würdest du sagen? Also es vielleicht klingt ein bisschen rhetorisch, ist es vielleicht auch ein bisschen, ich stelle sie trotzdem. Ich persönlich beobachte sehr stark die Betonung von Kollaboration, von Zusammenarbeit, auch wenn wir auf anderer Ebene eher eine Vereinzelung sehen, aber bleiben wir mal dabei, die Welt ist multiperspektivisch, wir müssen diverse Teams aufbauen und so weiter. Braucht es da ein Momentum, braucht es da ein Credo für diese Fokusarbeit, für die Deep Work? Ist es das, wofür du antrittst? Oder sagst du, also wir müssen da etwas wieder in Balance bringen? Oder sagst du, wenn wir Richtung Transformation schauen, der Anteil an Fokusarbeit wird enorm wachsen? Was ist sozusagen auch da nochmal eine Motivation für deinen Antritt?
Also grundsätzlich sage ich ja sowieso immer, dass die dass es immer aus der Wertschöpfung herauskommt, die Notwendigkeit. Das darf kein Projekt sein, sondern es muss die Arbeit an sich originär hergeben, wie viel Notwendigkeit. Jemand, der im Labor ist und forscht, wissenschaftlich arbeitet, hat eine andere Notwendigkeit als jemand, der im Vertrieb ist. Heißt nicht, dass der im Vertrieb nie konzentriert arbeiten muss. Aber die Notwendigkeit wäre schön. Ne? Also ist per se eine andere. Wir haben ja jahrelang erzählt, alles muss sich ständig verändern. Was haben wir damit gemacht? Und gleichzeitig haben wir immer erzählt, und Menschen verändern sich nicht gerne. Das waren so die zwei Schlagsätze, die, wenn man sie mal nebeneinander legt, auch eine echt brisante Mischung ergeben. Das ist
auch cool, ne?
So. Und das, was wir da tun, ist, dass wir den Leuten eigentlich machen wir sie limbisch. Ja, weil wir sagen, es gibt keine Routine mehr. Wenn wir jetzt aber sehen, dass unser Gehirn zu 80-90% am Tag über Routine uns steuert und alles muss sich verändern, heißt, ich muss permanent in der Großhirnrinde vorne sein und nachdenken, dann können wir das energetisch überhaupt nicht. Wir brauchen ja Willenskraft dafür. Und dass wir anfangen, mal bitte diese Dinge zu durchdenken. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich transformieren will, brauche ich die Ressource, nachzudenken, weil in der Routine ist das alte Verhalten. Wenn ich ein neues Verhalten will, müssen Leute drüber nachdenken. Das können sie aber nicht, wenn sie keine Zeit zum Nachdenken haben. Und diese Zusammenhänge, das ist das, was uns wichtig ist. Es wird keine Veränderung geben, ohne dass die Menschen Ressourcen haben, nachzudenken. Erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, wie kriegen wir in der Transformation schnell wieder Routine? Und das sind Fragestellungen, die sind auch wieder unternehmensspezifisch. Und jetzt, VUCA, du hast vorhin angedeutet, wir haben ja ein bisschen wie Trockenschwimmen 20 Jahre über VUCA erzählt. Ne? Quasi Schwimmkurs ohne Wasser. Und jetzt ist es VUCA. Und die Unsicherheit ist gekommen, um zu bleiben. Was hat das wieder mit fokussiertem Arbeiten zu tun? Unsicherheit heißt, tendenziell wird das, ist ein bisschen unterschiedlich bei den Menschen, aber es gibt Menschen, bei denen es Angst auslöst. Angst heißt limbisches System. Ich muss ins Nachdenken, ich muss wieder dahin kommen, dass ich anfange, mir das mal vorzustellen, mir eine Idee davon zu machen, damit ich einen Griff dran kriege und dann gehe ich auch mit. Und deswegen ist diese, wenn wir uns verändern wollen, wir sprechen ja viel über, wo Deutschland gerade hängt und was die Unternehmen alles nicht tun und wir sind in so einer kollektiven Problemtrance. Okay Leute, einmal mal einen Schritt zurückgehen. An welcher Stelle können wir neue Zielbilder bilden? An welcher Stelle können wir darüber konzentriert sprechen, konzentriert arbeiten, damit wir diese Ziele erreichen, damit wir die Veränderung erreichen und das quasi in einem kompakten Format. Insofern ist untrennbar miteinander verbunden Transformation, Umgang mit Unsicherheit und Komplexität und Nachdenken. Ich nenne es mal Nachdenken.
Ja, und das Nachdenken kommt halt, nachdem man etwas erlebt hat, nach dem Impuls und nicht nur das Vordenken. Zwei Sachen wichtig, die ich für mich da jetzt nochmal klar akzentuiert rausnehme. Einmal diese Plateaus der Routinen, also dass wir wirklich so Plateaus der Verstetigung, nennen wir es mal so, wo vermeintlich nichts passiert, passiert ja trotzdem was, aber nicht diese große Veränderungsdynamik, dass die ganz wichtig sind. Erinnert mich übrigens auch an eine ganz, ganz großartige Ausführung von Professor Kruse, der auch sagte, dieses Bild von Panterei, alles ist ständig in Bewegung, sagte, das ist totaler Käse, das macht ja das Hirn neurotisch. Ja, wir können nicht nonstop permanent verändern, da drehen wir durch, sondern wirklich Plateaus der Verstetigung, würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Und das andere, das war ja bei Good Work, nicht nur das Nachdenken, nicht nur das Verändern in Stücken, sondern auch, was wollen wir bewahren? Also im besten Sinne ein Konservatismus, Ismus ist doof, ich weiß, nur ein Stück weit, was wollen wir auch bewahren? Dafür sehe ich relativ wenig Raum im Moment. Wie siehst du das?
Ich finde, es gibt sogar eine Abwertung gegenüber dem, was war. Und das finde ich höchst problematisch. Das erzeugt nicht nur Reaktanz bei den Menschen, weil die es ungerecht erleben. Die haben halt ihr Bestes gegeben. Und bis gestern war es auch noch richtig.
Bis gestern war das Beste auch noch gut.
Ja? So, und deswegen finde ich ja auch deine Wortspielerei mit good und new und old und so, die ist genau richtig, weil sie bringt uns ja auf den Trichter. Was reden wir denn da eigentlich?
Genau.
Und wie würdigen wir das, was funktional richtig war und ist und auch künftig sein wird? Und ehrlich gesagt, Jule, so viele Theorien aus der Psychologie, die sind ja uralt. Also sie gelten immer noch. Also wir wissen, tun wir viel. Mhm. Der Kontext hat sich ein Stück verändert. Und ich bin ein großer Fan davon, eben nicht auf die Maßnahme zu gucken, sondern immer auf die Wirkung. Und wenn ein Arbeitsverhalten auch in dieser Welt zu einer guten Wirkung führt, sprich, man seine Ziele erreicht als Team, ja, dann bitte weitermachen. Und nicht sagen,
das ist ja schön.
Das müssen wir auch noch umkrempeln. Das ist ja, also, da stellen wir uns wieder ein Bein.
Absolut. Sehr schön realpolitisch auf den Punkt gebracht. Wunderbar, Good Work. Dein Buch, dein nächstes Buch, du bist fleißig, du bist Dank. Deep Work und Fokusarbeit ja wirklich produktiv. Da kann ich mir mal eine Scheibe abschneiden, so viel steht fest. Dein neues Buch, wann wird es rauskommen, wie wird es heißen?
Ja, ich mache einen Ausflug quasi, weil ich habe ja bislang immer über Arbeit geschrieben. Und ich mache jetzt Ausflug in die normale Welt. Das heißt Mut zur Zuversicht, wie uns in Zeiten globaler Krisen Zukunftsgestaltung gelingt, oder aktive Zukunftsgestaltung, weil mich das sehr befasst, dass wir alle in so einer kollektiven Problemtrance sind in Bezug auf Deutschland. Ne? Wir reden alles so schlecht und jetzt wieder aus dieser Hypnoperspektive ist so eine Problemtrance, bedeutet wirklich, wir kommen nicht an die Lösungspotenziale. Und ich, also alleine ich würde sagen, kenne so viele Menschen, die so sauschlau sind. Und die kennen wiederum Menschen, die sauschlau sind. Also ne, wenn man das mal gucken würde, und das kann doch nicht sein, dass wir die Lösung für die Themen nicht finden. Und wenn wir aber die ganze Zeit in diesem Empörungsmodus durch die Gegend jingeln, also ich sage mal von dem verspäteten Zug bis zur Deindustrialisierung und dem Untergang Deutschlands, dauert es nur noch 20 Sekunden.
Drei Sätze,
dann zack, ist alles over. Das macht uns blöd. Das macht uns wirklich hirnmäßig blöd. Und deswegen ist es so ein Ausflug in die Allgemeinheit zu sagen, bitte Zuversichtswende. Lass uns lass uns bitte gucken auf die Potenziale, die wir haben. Es gibt so viel funktionierende Lösungen, die schon laufen, die wo man sagt, super cool, wusste ich gar nicht. Ja, Journalismus spielt natürlich auch eine Rolle, aber vor allen Dingen spielt eine Rolle, wo werfe ich meinen Scheinwerfer hin, meinen inneren. Und da sind wir wieder bei der Verführung der Negative News, wo ich besser andocke, weil eine Säbelzahntiger ist wichtiger als schöne Blume. Wenn wir aber hier wieder nachdenken, ins Nachdenken kommen, sehen wir, ach guck mal, das hat geklappt, das hat geklappt, das hat geklappt, die haben eine Lösung, hier gibt es ein Start-up. Und die Liste der Dinge ist unendlich lang. Das soll nicht verharmlosend sein. So.
Wir haben, nein. Aber Zuversichtswende statt Zeitenwende, um es mal so zu sagen, gefällt mir total gut. Beides mit Z vorne, wie Psychologie, sind wir wieder. Ja. Am Ende, liebe Vera, von unserem schönen Gespräch, wie ich finde, ich habe es sehr genossen und auch schon viel draus mitgenommen. Ich spiele ja, wie gesagt, immer mit dem Gut und Neu. Was ist das Gute daran? Eine kurze, prägnante Antwort bitte, wenn wir mehr Raum für Deep Work schaffen.
Dass wir schlauer sind.
Das war auf den Punkt. Und was ist das Neue daran?
Dass wir es heute mehr brauchen als systematischer und mehr brauchen als noch vor iPhone.
Sehr schön. Also von dem Menschlein, wie es ihm geht mit der Deep Work, bis hin zu den Organisationen in der Transformation, im jeden Tag tun, digital ob analog. Ich glaube, wir haben eine ganze Reihe bereist hier in dieser guten Stunde. Wir haben uns gemeinsam gut ausgetauscht, was wir viel besser fänden, als ständig irgendwelche Meetings abzuhalten. Von daher, ich fand, es war ein sehr gehaltvoller Austausch. Ich danke dir ganz herzlich und freue mich, wenn du wiederkommst zur Zuversichtenwende.
Ich danke dir.
Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen. Danke dir.
Ich danke dir.
Ich denke, ich habe euch nicht so viel versprochen, oder? Alle 4 Minuten, das ist wirklich krass und wie abgelenkt wir sind. Und das Spannende fand ich vor allen Dingen auch dieser Gedanken, dass wir uns selbst in der Lage sind, permanent zu zerstreuen. Und hebe der die Hand, wer sagt, passiert mir nicht, meine bleibt unten, denn auch ich bin sehr, sehr gerne bereit, mich von mir selbst ablenken zu lassen und freue mich natürlich auf die Fortsetzung von Vera. Also was hat sie an Lösungen anzubieten mit The Focused Company? Ich werde mir das Buch auf jeden Fall besorgen, gleich morgen, und mal sehen, ob auch dieses Buch wieder die Chartlisten erstürmt. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, denn neben allem empirischen Fundierungen, neben allen klugen Schlussfolgerungen, die Vera zieht, hat sie auch einfach eine wahnsinnig humorvolle Sprache. Also, wäre ich du, würde ich mir das Buch auf jeden Fall schnappen. Ihr hört hier nächste Woche bzw. am Donnerstag in der gewünschten Taktung, in der gewohnten Taktung, die nächste Folge aus dem Stalle Good Work. Und dann schaltet ihr ein, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Good Work.